Lieber Norbert Fiebig, es gibt schlimmere Orte, sitzen jetzt gerade beim Sonnenuntergang, gucken auf die Dünen von Ras Al Khaimah, eben die Falkner um uns herum geflogen. Also dieses Jahr, zumindest für die Hauptversammlung, gibt es überhaupt kein Vertun. Ras Al Khaimah ist die richtige Wahl.
Da bin ich genau Ihrer Meinung.
Schön, dass wir uns endlich mal einig sind. Wenn nicht nur wir beide uns einig sind, sondern auch die Mitglieder des DAV, wie viele haben denn ihre Begeisterung schon erklärt?
Also wir sind ja relativ spät im Jahr diesmal mit unserer Veranstaltung vom 6. bis zum 9. Dezember. Wir haben in der Größenordnung 550, ein bisschen darüber. Und da wird aber noch einiges in den nächsten 2 Monaten kommen. Und das ist übrigens auch der Grund, weshalb wir Leute wie Sie hierhin eingeladen haben.
Ich lasse mich doch nicht vereinnahmen hier vom DRV.
Nein, wir wollen noch mal deutlich machen, und das sind die Journalisten natürlich durchaus geeignet, noch mal, was wir hier zu bieten haben. Und Ras Al Khaimah ist eine sehr aufstrebende Destination in noch wirklich kleinen Anfängen. Ein sehr erfahrener, weitsichtiger Journalist hat heute gesagt, das erinnert mich sehr an Dubai von vor 30 Jahren.
Und danke für die Blumen.
Und das ist in der Tat so. Aber ich glaube, dass und erklärtermaßen die verantwortlichen Tourismusmanager hier in dem Emirat, was ja umgeben ist von 2 ganz massiven Emiraten, die auch ganz massiv in den Tourismus und die Infrastruktur investiert haben, nämlich Dubai und Abu Dhabi, und hebt sich Ras Al Khaimah deutlich ab. Die haben den Vorteil einer perfekt funktionierenden Infrastruktur, was den Flug angeht. Ich kann nach Dubai fliegen, und da gibt es hunderte von Flügen in der Woche aus Deutschland. Und der Vorteil ist eben, dass ich innerhalb von 45 Minuten mit dem Auto hier in Ras Al Khaimah bin. In einer etwas anderen Welt, als in der ich dann gelandet bin.
Genau, wenn man sich vorstellt, also Ras Al Khaimah hat, glaube ich, 5.400 Hotelbetten, Dubai hat, glaube ich, 113.000, das ist immer so ein Unterschied. Also wer Remi Demi will, der wäre jetzt hier auch verkehrt aufgehoben, aber die Teilnehmer der wunderbaren DAV-Tagung haben ja eh keine Zeit für Remi Demi, die sollen ja über die drängenden Fragen des Tourismus reden. Und haben wir Anfang Dezember vielleicht schon die Situation, dass wir eine neue Regierung haben? Gibt es da so eine kleine Wunschliste schon beim DAV?
Ja, die gibt es schon relativ lange. Wir haben ja im Vorfeld der Bundestagswahl auch die Parteien angeschrieben und um Stellungnahme gebeten zu den Punkten, die uns als Verband besonders wichtig sind. Wir haben alle Parteien hier abgefragt, von denen wir glaubten, dass sie möglicherweise an einer Regierungsbildung beteiligt sind. Daraus ergeben sich auch unsere Forderungen. Ein Thema, über das wir 2 auch schon häufig gesprochen haben, was immer noch ungelöst ist und was ich finde, was, wenn es nicht bald gelöst wird, wirklich strukturellen Schaden anrichten wird, ist die gewerbesteuerliche Hinzurechnung. Das steht ganz oben auch auf der Liste. Es gibt andere Anliegen, wie beispielsweise die Möglichkeit, auch zukünftig mit Callcentern, und da interessieren uns in erster Linie die touristischen Callcenters, auch an Sonn- und Feiertagen in Deutschland zu arbeiten. Und wir fordern das deswegen ein, dass das verlässlich auch in Zukunft möglich ist, weil alles andere würde bedeuten, dass diese Arbeitsplätze ins Ausland verlagert werden müssen, weil die Kunden, wenn sie sich eines touristischen Callcenters bedienen, machen das mit Vorliebe an einem Sonntag oder Feiertag, weil sie da entsprechend Zeit haben und mit der Frau zu Hause sitzen und jetzt mal über den Urlaub entscheiden müssen. Auch da müssen wir noch Überzeugungsarbeit leisten, aber das steht auch sehr deutlich auf unserer Wunschliste.
Das könnte ich mal so zwischen den Zeilen lesen. Also ich gehe wahrscheinlich nicht ganz viel in der Annahme, dass ein zuständiger Minister, der von den Freien Demokraten kommt, der Reisebranche ganz gut gefallen würde.
Ja, einzelne Minister sind nicht das Entscheidende. Das haben wir auch in der jetzt auslaufenden Legislaturperiode gesehen. Natürlich hatten wir auch immer Freunde auf der Ministerebene, die sich unserer Sache, ja zumindest in unserer Sache, in unserem Sinne erklärt haben. Eingesetzt haben, ist dann schon immer noch eine weitere Brennstufe, und die haben wir nicht so häufig gesehen, wie wir uns das gewünscht haben. habe eben unser prominentes Beispiel dazu genannt. Nein, es kommt darauf an, dass interdisziplinär das auch funktioniert. Ich meine damit übergreifend. Wir haben viele touristische Herausforderungen, die über sehr viele Ministerien auch zu regeln sind. Arbeits- und Soziales habe ich eben genannt, wenn wir über das Thema der Möglichkeit der, des Betriebes von Callcentern, sondern Feiertagen sprechen. Wir haben sehr viel mit Verkehrsfragen zu tun. Wir haben bisher immer eine Ansiedlung im Wirtschaftsministerium gehabt. Die Tourismusbeauftragte ist Staatssekretärin im Wirtschaftsministerium, aber wir haben auch Beispiel Pauschalreiserichtlinie, Versicherungsvermittlerrichtlinie, sehr viel zu tun mit dem Justiz- und auch Verbraucherschutzministerium, was ja in dieser Legislaturperiode zum ersten Mal vereint war.
Kann man ja auch sagen, Markus Dressel zum Beispiel hatte vorgeschlagen, es sei gar nicht mehr so wichtig, einen Tourismusbeauftragten zu haben. Viel wichtiger sei es, dass Staatssekretär aus den ganzen Ministerien, die mit Tourismus zu tun haben, sich vielleicht in einer kleinen Gruppe häufiger treffen würden und abstimmen.
Also ich halte einen Tourismusbeauftragten nach wie vor für essentiell, für absolut bedeutend, weil das die Person ist, die das Thema treiben kann, die auch ein solches Gremium wie Herr Dressel, wie ich das gerade gelernt habe, hier in die Diskussion gebracht hat. Das muss ja alles gepusht und nach vorne getrieben werden. Dafür braucht es jemanden. Und der ist im Wirtschaftsministerium, glaube ich, ganz gut aufgehoben. Ja, ein solcher Roundtable, der interdisziplinär die touristischen Themen in die Ministerien trägt, beziehungsweise da auch auf Entscheidungsebene die Dinge nach vorne treibt. Das könnte durchaus eine Variante sein. Wir brauchen mehr übergreifende Koordinierung unserer Themen und wir wollen weniger stecken bleiben in den Egoismen des Apparates von Ministerien.
Das ist ja so jetzt bei der Wahl, der touristische Sachverstand in der Politik ist ein bisschen abhanden gekommen. Frau Gleicke ist jetzt nicht mehr Mitglied des Bundestages. Herr Brämig, die legendäre Drückerkolonne, ist auch nicht mehr Mitglied des Bundestages. Ist es vielleicht sogar eine Chance, dass jetzt neue Leute hochkommen?
Also würde ich das nicht nennen, aber Tourismus, Politik und touristische Zusammenhänge ist keine Atomphysik. Das sind wirtschaftliche Fragen, wie sie sich auch in anderen Branchen stellen. Und natürlich ist es gut, wenn wir jemanden haben, der uns schon kennt, der unsere Nöte kennt, der auch unsere Geschäftsmodelle kennt. Aber das werden sich auch neue Leute entsprechend aneignen. Und ich hoffe sehr, dass wir damit klugen Köpfen im Tourismusausschuss, wenn es den dann wieder geben sollte, bestückt, jetzt, dass der mit klugen Köpfen bestückt wird, dann fällt das natürlich alles auch sehr viel leichter und dann sind wir vielleicht dann auch in der Lage, das eine oder andere dann auch wirklich in Bewegung zu bringen.
Dann brauchen wir auch keinen Tourismusminister mehr.
Wir haben keinen Tourismusminister. Sie sprechen
von Portugal. Er wurde ja angeregt von einem lieben Kollegen von Ihnen, der auch einem Verband mit drei Buchstaben vorsteht.
Ja, Herrn Frenzel ging es darum, die Attention auf die Tourismusindustrie zu erhöhen. Das ist ein sehr berechtigtes Anliegen. Das kann man über verschiedene Wege lösen. Wir haben gerade über einen gesprochen und ich halte den eigentlich für praktikabel.
Gut, jetzt muss ich am Schluss natürlich noch ärgern. Das muss ich, sonst mache ich mir den Vorwurf, jetzt hast du den Fiebig vor dem Mikro und fragst ihn nicht die Frage der Fragen. Wo geht es 2018 hin? Kriegen wir schon in Ras Al Khaimah irgendwas zu hören?
Nein, Sie kennen die Situation. Im Moment ist das politisch etwas eingetrübt. Wir hatten ursprünglich mal vor, in die Türkei zu gehen. Wir diskutieren das im Moment verbandsintern und im Übrigen auch in der Branche intensiv und teilweise auch kritisch. Und diese Diskussion ist noch nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht genau, wann wir es entscheiden werden. Das liegt daran, wie die Rahmenbedingungen und die Konstellationen sich verändern. Aber für mich ist nicht entscheidend, ob wir in Ras Al Khaimah schon das nächste Ziel ausrufen können. Für mich ist entscheidend, dass wir hier eine politisch sensible, schlaue Entscheidungen treffen, die auch im Sinne der Tourismusindustrie ist. Und da ist es aus meiner Sicht nicht schädlich, wenn wir das nach Ras Al Khaimah machen. Das haben wir im Übrigen auch nicht verkündet. Ras al-Khaimah haben wir nicht auf der Jahrestagung in Berlin verkündet, weil da auch noch ein paar Punkte offen waren. Das hat nicht geschadet, glaube ich, und das werden wir auch wieder hier so handhaben. Wir müssen ein bisschen die Attention daraus nehmen. Wo wir unsere Jahrestagung machen, ist nicht das entscheidende Thema. Das entscheidende Thema ist, dass wir sie machen, dass wir sie mit vernünftigen Inhalten füllen. Und ich glaube, wenn wir sie dann so gut vorbereiten, wie wir das mit Ras al-Khaimah gemacht haben, und wenn unser Gespräch nochmal dazu führt, mit ihrer großen Schar an Zuhörern, vielleicht nochmal den einen oder anderen dazu zu ermuntern, vielleicht doch mit uns hierher zu fahren. Einmal wegen der Destination, aber auch wegen der Themen, die wir hier auf der Jahrestagung behandeln werden. Das sind die Zukunftsthemen der Touristik. Dann hätte sich das gelohnt, das Dinner zu unterbrechen und uns in diesen kühlen Raum hier zu setzen.
Man soll sich ja nicht gemein machen mit einer guten Sache, sagt man als Journalist. Aber ich darf ja trotzdem Ihnen was verraten. Herr Fiebig hat mir nämlich vorher versichert, wenn es mehr als 700 Anmeldungen gibt hier für Ras al-Khaimah, also bitte rennen Sie sofort und melden sich an, dann wird er sich eigenhändig in die längste Zipline der Welt hängen mit einem entsprechenden Superman-Anzug und 2,6 Kilometer über die Berge fliegen. Ist richtig so wiedergegeben?
Nein, das ist frei erfunden und die Hörer haben das wahrscheinlich auch so erkannt. Aber natürlich lasse ich mich an sowas messen, und wenn wir eine ausgesprochen hohe Anzahl von Teilnehmern haben, werde ich die zu dieser sensationellen Zipline begleiten. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ich mich auch über diese 2,5 Kilometer an einem Stahlseil in die Tiefe stürzen werde. Das ist davon abhängig, wie viel Zuspruch ich da bekomme. Und besonders ermunternd wird wirken, wenn Sie sich da als gutes Vorbild zeigen und mir mal vormachen, wie Ihnen das so genau geht.
Dann verkabeln wir Sie mit allen möglichen GoPros und das wird der Hit im Netz. Danke.